Ich bin kein Freund von Stereotypen und Verallgemeinerungen. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir, das Entwicklerteam von Homeworld 3 entführen und an eine Bombe ketten würdet und dann würdet ihr sagen, diese Bombe geht hoch, wenn du, Michael Graf, uns kein Genre nennst, das typisch deutsch ist, wenn ihr das also tun würdet, dann würde ich sagen, okay, ihr habt gewonnen. Das einzige Genre, das ich als typisch deutsch bezeichnen würde, ist die Wirtschaftssimulation. Unser ehemaliger Kollege Christian Schmidt, der heute bei Stay Forever podcastet, schöne Grüße an die Kollegen, hat mal gesagt, dass dieses Genre wie kein anderes die deutsche Krämerseele anspricht. Krämerseele, so ein wunderschöner Ausdruck. Über diese Seele, über den Reiz des Wirtschaftens wollen wir heute sprechen und zwar anlässlich des Releases von Port Royal 4, das schwerpunktmäßig natürlich eher eine Handelssimulation ist, aber wir wollen hier ja keine Erbsen zählen, sondern Erbsen abbauen und verkaufen und zwar im großen Stil. Mir zugeschaltet ist deshalb unser Tester von Port Royal 4. Herzlich willkommen, Martin Deppe.
Hallo.
Und der Creative Director des Spiels, Daniel Dumont. Hallo, Daniel.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden da seid. Ich muss gestehen, ich bin mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt beim Thema Wirtschaftssimulationen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Bevor es losgeht, wie immer, seid daran erinnert, dass dieser Podcast euch präsentiert wird von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für Plus erscheint. Und inzwischen auch ein neues Podcast-Format, in dem ich mit dem Huma Nagafi, einem Unternehmensberater, Spielefirmen unter die Lupe nehme. Bislang gab es eine Folge zu Valve, da kommen bestimmt bald noch mehr. Und noch dazu aktuell ein Gratisspiel, nämlich Prey von unserem Partner GamesPlanet, plus alle möglichen Artikel und Videos und Guides. Und schaut's euch einfach an, www.gamestar.de/plus. Und jetzt geht's los mit Port Royal 4. Und Daniel, dir muss ich einfach die Gretchenfrage stellen, als Wirtschaftssimulations- und Handelssimulationsentwickler. Hast du damals Kaiser gespielt?
Ja. Auf C64.
Was ist, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, Kaiser ist sowas wie der Franz Beckenbauer der deutschen Wirtschaftssimulationen, deswegen auch Kaiser, also sozusagen der Urahn und die Lichtgestalt, mit der das mehr oder weniger alles angefangen hat, damals auf dem Amiga und auf dem C64, da musste man, also hast du so einen Fürsten gespielt im Heiligen Römischen Reich und dann Ernteerträge eingeholt, Überschüsse verkauft oder gehortet, deinen Landbesitz erweitert und auch Kriege geführt, so ein bisschen gekämpft, um dann irgendwann Kaiser zu werden anstelle des Kaisers. Und das war so, also zumindest für mich, wenn ich mich mit der Geschichte der Wirtschaftssimulation auseinandersetze, so ein bisschen die Keimzelle des Ganzen. Wie ging's dir denn? Also war das auch für dich, Daniel, damals so die Initialzündung, dass du gesagt hast, das muss ich irgendwann auch selber machen?
Nein, überhaupt nicht. Das war damals, als ich das gespielt habe, da war ich 14 oder 15 Jahre alt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich überhaupt mal Spiele entwickle. Und das war für mich einfach ein Spiel wie jedes andere halt.
Okay. Wann hat es denn dann bei dir tatsächlich damit angefangen, dass du dich schwerpunktmäßig mit diesem Genre beschäftigt hast? Weil wenn ich so ein bisschen deine Laufbahn angucke, natürlich sehen wir da Port Royal, eine Serie, die du komplett mit begleitet und geprägt hast. Wir sehen Patricia 2, natürlich auch eine bekannte Wirtschaftssimulationsserie, das Rise of Venice. Grand Ages Medieval finde ich ein sehr empfehlenswertes Spiel übrigens. Wird oft ein bisschen übersehen, aber ist ja auch so eine Wirtschaftssimulation, Handelssimulation im Mittelalter. Und Railway Empire, was ja so eine moderne Version ist von Railroad Tycoon, auch eine sehr coole Wirtschaftssimulation. Also wie hast du dich denn dahin entwickelt, dich so auf dieses Genre zu spezialisieren?
Ja, war ein bisschen Zufall. Also ich hatte ja Physik eigentlich studiert, ne? Und nach dem Studium wollte ich dann tatsächlich auch als Wissenschaftler arbeiten und habe mir verschiedene Sachen angeguckt und beworben und bin dann aber zufällig bei Ubisoft gelandet und dachte, ich kann mir das ja mal angucken. Bei Ubisoft war ich dann so ungefähr so 2,5 Jahre und ging dann zu Ascaron, weil da ging es dann wirklich darum, die Projektleitung für ein Team zu übernehmen. Und während wir so überlegt haben, was wir denn als nächstes machen könnten, war im Forum da so kam es dann so auf, warum macht ihr denn nicht mal einen zweiten Teil von der Patricia? Der ist 1992 erschienen und wir haben dann eben 1998 überlegt, dann könnten wir doch einen zweiten Teil dazu machen. Und dann habe ich mir halt gedacht, mit meinem mathematischen Vorwissen dachte ich, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir mal eine richtige Simulation. Das hat mich dann tatsächlich schon immer irgendwie interessiert. Also irgendetwas, wo es gab zu der Zeit ja dann auch schon so ein paar Simulationen, die auf dem Markt waren. Keine jetzt im Bereich Handel, die mir jetzt einfiel, aber überhaupt halt, was simuliert wird, sei es jetzt Autorennen mit schöner Physik, Flugsimulation oder so, oder auch so ein bisschen bei SimCity, wie die Leute dann so rumgelaufen sind und einen Staus verursacht haben. Und dann habe ich ja gedacht, dann, wenn wir jetzt dazu einen zweiten Teil machen, dann machen wir den mal nicht rundenbasiert, sondern wir machen eine richtige Simulation, wo richtig einzelne Verbraucher und Arbeiter simuliert werden und dann auch transportieren und so weiter. Und dann haben wir halt uns eben eine Simulation, mathematisches Modell überlegt für einen Nachfolger von Patricia. Und das haben wir dann irgendwann geschafft. Es war jetzt nicht so, dass es sofort geklappt hätte. Aber als das Spiel dann rauskam, hat es tatsächlich geklappt und das Spiel war dann so erfolgreich. Und diese Simulation, die wir da im Hintergrund hatten, die ist halt so wahnsinnig gut angekommen, dass wir dann halt eben gesagt haben, dann lass uns doch das noch in ein anderes Zeitalter verlegen. Und dann kam eben die Idee mit Port Royal. Und wir haben dann halt unsere Fangruppe halt gehabt. Ne? Also nicht jetzt so, dass das Spiel jetzt wahnsinnig oft verkauft auf der ganzen Welt. Aber es ist halt ein Nischenprodukt und wir haben keine Konkurrenz. Und deshalb kam dann immer der Publisher und hat gesagt, jetzt mach doch mal davon eine Fortsetzung, mach mal davon eine Fortsetzung, mach mal davon eine Fortsetzung. Naja, und wir haben dazwischen dann auch immer ein bisschen andere Sachen gemacht. Aber wir sind halt immer wieder auf diese Wirtschaftssimulation halt zurückgekommen. Und man muss ja sagen, diese Handelssimulation, das ist sozusagen nur der Hintergrund. Darauf setzen wir ja dann ja ein Spiel. Wie jetzt im Falle von Port Royal ist es ja wird ja Transport, Produktion und Aufbau und so weiter draufgesetzt. Aber dieses ganze Backend sozusagen, die ganze Spielwelt, dass da halt so viel passiert und dass es so lebendig ist, das liegt eben alles an der Simulation, dass da halt wirklich im Hintergrund alles echt mathematisch simuliert wird.
Mhm. Jetzt hast du es gerade ganz kurz erwähnt, eure Zielgruppe und auch wie es international so aussieht, ist es eigentlich jetzt für dich aus Entwicklersicht richtig, was ich am Anfang gesagt habe, dass es, also sehr zugespitzt gesagt habe, muss man dazu sagen, dass es schon ein sehr Deutschland fokussiertes Genre ist oder so, der zumindest für den deutschen Sprachraum, dass es aber international eher nicht so die große Rolle spielt, oder erlebst du das anders?
Nee, kann man jetzt so nicht sagen. Also tatsächlich ist es so, dass es überall diese Fans gibt. Es gibt ja auch immer mal wieder so Spiele, bei denen man handeln kann und bei denen Warenpreise halt irgendwie simuliert werden. Jetzt guckt man zum Beispiel nach EVE Online oder so, ne? Also es gibt's ja in anderen Spielen auch oder es gibt auch einen Haufen Independent-Spiele, die sowas als Thema haben. Und tatsächlich können wir ja bei uns sehen, dass also Wirtschaftssimulation schon mal gar nicht, weil eigentlich kannst du ja zum Teil da ja auch sowas wie Civilization oder Railroad Tycoon oder so zuzählen. Und das lief ja in Amerika auch immer alles super. Wenn man jetzt ganz konkret sagt, historische Handelssimulation, dann würde ich dann schon sagen, das ist jetzt eher so typisch deutsch, weil in Deutschland hat es, glaube ich, sehr lange gedauert, bis die, sage ich mal, Gesellschaft oder die breite Gesellschaft bereit war, Spiele zu spielen. Wenn die Spiele jetzt aber einen ernsthaften Hintergrund hatten oder einen realen Hintergrund wie eine historische Epoche oder auch noch wirtschaftliche Zusammenhänge, dann ist das ja eigentlich kein richtiges Spiel. Und ich glaube, das war der Grund, warum Patricia so wahnsinnig erfolgreich war, weil es halt sozusagen spielerisch den User halt in eine gewisse Epoche reingezogen hat. Man konnte und die Spiele sind allesamt sehr konstruktiv. Es geht nie um was kaputt zu machen, es geht immer darum, um was aufzubauen. Und das sind halt das und das mit der Geschichte und das mit der Wirtschaft dabei. Das ist halt super für Leute, die bei Spielen nicht so abstrahieren können oder wollen und einfach mit Spielen nicht so vertraut sind. Die können sich halt sagen, ich beschäftige mich damit und das ist mehr und die sehen das dann eher als was Ernstes oder was Bildendes an als denn was zu spielen oder so. Das kurz, Entschuldigung, dass ich so viel darüber erzähle, aber da fällt mir noch zu ein. Es gab damals zum Beispiel, als wir Patrizia gemacht haben, da haben sich halt Geschichtslehrer gemeldet. Und wir haben mit einem Geschichtsdozenten zum Beispiel zusammengearbeitet. Und das Spiel wurde in Geschichte heute, das ist so ein Lehrermagazin für Geschichtslehrer, wurde das Spiel halt auch präsentiert. Und ein Kollege von mir, der früher mal bei einem Publisher gearbeitet hat, der hat sogar erzählt, dass er in seiner Vorlesung an der Universität hat der Professor von Patrizia erzählt und hat diese wirtschaftlichen Zusammenhänge halt beschrieben anhand von Beispielen, wie sie halt in Patrizia halt passieren. Also man kann solche Sachen sehen wie, warum ist es zum Beispiel gut, wenn eine Wirtschaft 1-2% wächst? Und nicht, warum ist es schlecht, wenn sie negativ wächst oder wenn sie zu stark wächst zum Beispiel. Das sind so Sachen, die man halt im Spiel sehen kann oder was zum Beispiel so ein Schmetterlingseffekt ist, ne? Eine kleine Auswirkung auf der einen Seite, eine große Auswirkung auf der anderen Seite. Oder dass es so Zyklen gibt zum Beispiel in Angebot und Nachfrage oder im Wachstum von Städten und so. Das sind halt so Sachen, die kann man halt in so einem Spiel halt sehen, wenn man halt eben genug Akteure sozusagen simuliert.
Und ja. Ich finde dieses Argument ganz wundervoll, dass man es auch dann tatsächlich guten Gewissens spielen kann, weil es sind ja, wie du schon sagst, nicht destruktive Spiele, sondern man baut etwas auf. Du fängst immer klein an, ne, und übernimmst die Firma deiner Vorfahren oder die kleine Handelsagentur oder wie auch immer man sagt, deiner Vorfahren und bringst sie zu Weltruhm. Plus, es ist halt historisch und damit tendenziell bildender als Half-Life. Ja, also kann ich beides wunderbar nachvollziehen. Martin, wie geht dir das denn, wenn du eine Wirtschaftssimulation spielst? Ist das auch das, was dich daran fasziniert? Also so ein bisschen dieses Nachvollziehen können, wie Wirtschaft funktioniert? Oder ist es eher, gerade wenn wir uns sowas anschauen wie Railway Empire oder auch bei Port Royal, kann man ja viel reinzoomen und sich seine Städte angucken da in der Karibik, ist es eher so ein Modellbauding?
Für mich ist es ehrlich gesagt beides. Ich habe Volkswirtschaft studiert, bevor ich irgendwann abberufen wurde zu Hörem, also zu PC-Player damals. Also das hat mich schon immer interessiert. Was jetzt halt bei Daniels Spielen einfach dazukommt, ist das Historische. Also ich mag Railway Empire zum Beispiel total gerne, weil das so Eisenbahn, das ist so genau genau mein Ding. Und auch dieses Aufbauen und Wachsen. Und ich fange klein an, habe vielleicht nur einen Bahnhof oder eine Ausgangsstadt oder jetzt in Port Royal halt eine Heimatstadt und breite mich so krakenähnlich aus. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil wirklich ein Fortschritt zu sehen ist. Und wenn das wirtschaftlich auch noch stimmt, also nachvollziehbar ist, also nicht irgendwelche Preise plötzlich aus irgendwelchen Gründen explodieren oder runtergehen, sondern ich nachvollziehen kann, okay, das geht jetzt runter, weil, dann finde ich das eine tolle Sache. Dann trifft es genau zwei Nerven bei mir.
Mhm. Deine Krämerseele sozusagen, ja.
Weniger Krämerseele, sondern eher der Hang, die Welt zu erobern, mit ganz kleinen Schritten. Also dieses Klein-Klein interessiert mich dann weniger. Also ich will da schon einen gewissen Fortschritt natürlich sehen, klar. Ja. Also es ist auch so ein bisschen dieser Eroberungswille, was da zum Beispiel bei Railway Empire wirklich ist. Wenn du jetzt einen Bahnhof irgendwo hinsetzt und die verbindest, hast du ja quasi die Stadt für dich erobert erstmal und musst dann gucken, dass du die Konkurrenz noch draußen hältst. Aber das ist auch so ein bisschen dieses Expandieren. Also jetzt nicht mit militärischen Mitteln, aber sich Sachen unter den Nagel reißen, genau.
Mhm. Jetzt hast du, Daniel, gerade schon die mathematischen Modelle angesprochen, wo ich immer sofort draufspringe, weil ich liebe Statistiken, auch wenn ich sie nicht verstehe. Also ich mag alles grundsätzlich, was mit Zahlen zu tun hat, auch wenn ich selber nichts mit Zahlen zu tun haben möchte. Und da ist mir was eingefallen, nämlich ganz spontan natürlich, ich habe das nicht vorbereitet oder so. Es gab vor Jahren von dir eine Artikelserie in Making Games, damals unserem Entwicklermagazin, das heute zu Computec gehört, zu unserer lieben Konkurrenz, weil wir es verkauft haben. Aber die Artikel sind zum Teil noch online abrufbar. Und da hattest du eine sehr spannende Abhandlung geschrieben, in mehreren Teilen, wie aus einer Spielidee dann tatsächlich ein Konzept wird und dann auch ein richtiges Spiel. Und es ging auch da um mathematische Modelle, nämlich beim Thema Balancing für Darkstar One, was ja auch ein Actionspiel war. Also man konnte da auch handeln im Weltraum mit seinem Raumschiff, bisschen so Elite- oder Freelancer-mäßig, aber eben auch handeln und zwischen Stationen hin und her fliegen. Und konkret ging es aber bei diesen mathematischen Modellen um das Balancing der Raumschlachten, wo du so wundervolle Tabellen gezeigt hast, wie stark Waffen sind und wie viele Schild-Hitpoints und Rumpf-Hitpoints die Raumschiffe haben, wie viel Schaden pro Sekunde sie machen, plus dann noch so eine fließende fies eine Grafik oder so eine Tabellengrafik, in der dann angezeigt wird, wie lange Kämpfe dauern, auf welcher Schiffsstufe. Und das aber alles theoretisch, bevor es überhaupt ein Spiel gibt. Ist das so ein bisschen deine Methode, Spiele zu bauen, dass du erst sagst, okay, ich baue mir das Spiel sozusagen, jetzt mal zugespitzt gesagt, in Excel, ja, und dann geht's los mit der eigentlichen Entwicklung?
Jetzt nicht in Excel. Das hat damit jetzt weniger zu tun, aber tatsächlich ist es so, als wir uns damals überlegt haben, also mein erstes Spiel, das ich sozusagen konzipiert habe, war ja Patricia 2. Und dabei ging es ja da eben drum. Wir haben sehr, sehr viele Waren, wir haben sehr viele Leute und die Leute verbrauchen Waren und andere produzieren Waren. Wenn ich jetzt die Anzahl der Produzenten von Weizen zum Beispiel erhöhe, dann erhöhe ich ja auch die Anzahl der Verbraucher aller Waren, ne? Weil ja alle Weizenarbeiter ja alle Waren verbrauchen. So, und das kann man nicht durch Ausprobieren ausbalancieren. Das funktioniert nicht. Das ist ja sozusagen wie ein Vierkörperproblem und jede Änderung bedingt alle anderen mit. Und deswegen muss man sich das anders überlegen. Das nenne ich sozusagen, das sind zwei verschiedene Methoden. Das erste Mal ist, dass man sagt, was man haben möchte. Und von dem, was man haben möchte, Balancing, macht man halt das Balancing sozusagen rückwärts. Und auf diese Weise kann man dann eben dieses Handelssystem halt balancen und überlegen, wenn jetzt, das sind jetzt die Verbraucher und das, also das muss man so vorstellen, in einer Gesellschaft ist das ja, hat sich das ja alles über Jahrtausende oder Jahrhunderttausende entwickelt, was die Leute so gewohnt sind zu essen und zu verbrauchen und zu produzieren und so. Das könnte ja auf einem anderen Planeten ganz anders ablaufen und so. Bei uns ist es jetzt eben so, aber wir können das ja jetzt nicht evolutionär irgendwie rauskriegen, sondern wir müssen ja sagen, okay, wir gehen jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Gesellschaft rein und jetzt sagen wir, wir haben hier 10.000 Leute, wie sollen die untereinander stabil leben und produzieren und verbrauchen? Mhm. Und das ist sozusagen die Idee, die wir benutzt haben, um dann das gesamte System zu balancen. Aber diese Methode hat sich dann eben herausgestellt, die funktioniert für alles. Das heißt, wir balancen nie durch Ausprobieren, sondern wir balancen, indem wir uns überlegen, was wir eigentlich haben wollen für ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel hast du die Raumschlacht angesprochen. Bei der Raumschlacht ging es mir überhaupt nicht um Schilde oder Waffen, sondern bei der Raumschlacht ging es mir darum, die Länge der Raumschlacht zu bestimmen. Wenn ich zum Beispiel sage, eine Raumschlacht dauert 2 Sekunden, ist mir das zu kurz. Ich komme irgendwo in ein neues System reingesprungen und nach 2 Sekunden bin ich tot. Wenn ich jetzt eine Raumschlacht von 100 Sekunden, ist mir aber zu lang. Das ist ja ein Actionspiel. Ich wollte Raumschlachten zwischen oder zwischen 5 und 10 Sekunden bei einem Schiff zum Beispiel und vielleicht von 60 Sekunden bei vielen Schiffen. Und darum hatte ich mir eben das überlegt, wie müssen denn die Werte zueinander sein, damit es überhaupt im besten Falle möglich ist, die Raumschlacht zum Beispiel gegen 2 Gegner in 20 Sekunden zu erledigen halt, ne? Zu absolvieren. Und das sind so theoretische Überlegungen. Die fließen dann erst alle ins Spiel ein, dass man sich einfach überlegt, jetzt auch bei Port Royal zum Beispiel, man macht die Augen zu und überlegt sich, wie lange soll ein Schiff für den Spieler fahren von Havanna nach New Orleans? Soll die Fahrt 10 Sekunden dauern oder soll sie 50 Sekunden dauern? Dann gucke ich mir Google Maps zum Beispiel an und überlege mir, das Schiff fährt jetzt da. Und wenn ich jetzt sage 50 Sekunden, dann denke ich, meine Güte, da schlafe ich doch ein. Der User hat gerade 20 rumgekauft, jetzt will er nach New Orleans fahren und will die 20 rumverkaufen und will sich freuen über einen Gewinn. Dann will der doch nicht 50 Sekunden warten. Dann möchte der das nach wenigen Sekunden das Ergebnis haben. Später spielt das nicht mehr so eine große Rolle, weil man später ja ganz, ganz viele Sachen auf einmal macht. Aber am Anfang spielt das halt eine Rolle. Und darum überlege ich mir solche Sachen. Und dann fließt das in die Formel rein. Die Formel kommt ins Spiel und dann testen wir das. Wenn aber die Sachen so ungefähr passen, ich sag mal größenordnungsmäßig, dann lässt sich das Spiel natürlich danach viel leichter balancen, als wenn nach dem Einbau erstmal alles komplett kaputt ist. Und deswegen, ich sehe das, was ich da mache, immer sozusagen als das grundsätzliche Balancing an. Aber nachher gibt es dann natürlich immer noch ein Balancing beim Testen, beim Feintunen, mit dem Beta-Test, mit dem Feedback der User oder sowas. Das gibt es dann halt immer noch. Aber diese ganzen theoretischen Betrachtungen, die sind tatsächlich sehr hilfreich, die alle zu machen, weil die hängen auch alle ja irgendwie zusammen. Und dann kann ich eben ein komplettes Konzept erstellen halt. Für diese ganzen wichtigen Größen.
Mhm. finde ich als Laie wahnsinnig faszinierend, weil das ja oft Dinge sind, an die wir als Spieler keinen bewussten Gedanken verschwenden. Weil natürlich ist mir mathematisch betrachtet echt egal, wie lang mein Schiff fährt, aber natürlich ist es mir nicht egal, wenn ich mich in diesen hypothetischen 50 Sekunden, die es bräuchte, langweile, weil ich gerade am Anfang des Spiels halt nur eine kleine Stadt habe oder so und noch nicht so viel zu tun. Super interessant. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen drüber sprechen, was Port Royal 4 eigentlich ist, für all die Leute, die es nicht kennen. Port Royal 4 ist eine Handelssimulation mit Schiffen, das haben wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erwähnt, in der Karibik. Mit einer sehr freundlichen Farbgebung. Ungefähr 12 Millionen Quadratkilometer groß ist die Karte. Es kommt immer gut so in der PR sozusagen. 12 Millionen Quadratkilometer, das sind 3 Millionen Skyrims oder sowas. Mit über 60 Städten, die man auch erobern kann. Also ist auch ein Militärsystem drin und Seeschlachten, rundenbasierte, über die können wir nachher vielleicht noch ein bisschen reden. Und wenn man sich das Ding jetzt so anguckt auf Screenshots, dann könnte es sein, dass auch gerade natürlich viele GameStar-User sagen, Mensch, das schaut ja aus wie Anno, ne? Weil Segelschiffe und Inseln und Meer, da hat man halt sofort diese Anno-Assoziation, weil Anno natürlich auch in unserer Community ein sehr bekanntes Spiel ist. Jetzt hast du es ja viel gespielt und getestet, Martin.
Ja.
Ist es denn wie Anno?
Nein. Nein. Es hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Anno ist ja wirklich ein überwiegend Aufbauspiel, wo auch Handel mit drin ist, wo ich also auch, was ich sagen kann, pass mal auf, verkaufe jetzt so und so viel von dem Zeug und du hast automatische Handelsrouten. Aber der Schwerpunkt ist ein ganz anderes. Also da geht's wirklich ums Aufbauen, um eine Insel zu besiedeln von Anfang an, um die Fruchtbarkeiten abzugreifen. Es sind Überschneidungen da, aber beide Spiele legen ganz andere Schwerpunkte. Auch wenn, klar, das Szenario ungefähr passt, auch so von der Zeit her so grob, das haut alles hin. Aber die spielen sich halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich, also nicht zu vergleichen.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass so ein Spiel wie Anno oder jetzt gerade in Anno 1800 natürlich so als aktuellstes Beispiel massenkompatibler ist als jetzt zum Beispiel in Port Royal 4? Also dass es einfach für Spieler einfacher ist, da reinzukommen und damit Spaß zu haben, als bei so einer Handelssimulation?
Man kommt leichter rein, ja, weil Sachen nachvollziehbarer sind. Ich sag mal so, diese Preisgestaltung ist ja erst so ein bisschen abstrakt. Ja, man kann also nicht so genau nachvollziehen, warum sind die Preise jetzt hier hoch und da nicht. Bei Anno fange ich ja an, wirklich eine kleine Siedlung zu bauen, also auch so kleine Schritte zu tätigen. Ich habe irgendwann ich weiß ja als normaler Mensch, okay, wenn ich jetzt ein Dorf baue, die Leute brauchen natürlich was zu essen, also stelle ich eine Fischerhütte hin. Und so weiter. Bei Port Royal hast du ja die grundsätzlichen Sachen schon da. Also die Häuser stehen schon, die produzieren vielleicht, oder das Dorf oder die Stadt produziert vielleicht auch selber Nahrung. Wenn sie keine produziert, wird sie von anderen Händlern angeliefert, weil es ja Gewinn bringt. Also diese Grundversorgung ist schon mal da und es ist ein bisschen abstrakter zu sehen, was muss ich denn jetzt machen, um dieses Dorf voranzubringen? Während du bei Anno das so nach und nach logisch aufbaust. Ja, da gibt es auch Untertanen, die sagen, pass mal auf, ich bin jetzt hier zufrieden, ich möchte jetzt gerne Arbeiter werden und dann geht es wieder eine Stufe höher. Also du hast mehr so nachvollziehbare Schritte und dieses sehr gelungene mathematische Modell bei Port Royal, was ja drin ist. Also wie gesagt, die Preise, das passt alles, ist wunderbar. Das ist aber erstmal abstrakter, weil nicht jeder Ahnung hat natürlich von Warenkreisläufen und Preisentwicklung. Das ist also eher auch was für Leute, die sich dafür wirklich interessieren, damit auch echt auseinandersetzen. Also ich kenne auch bei Anno und bei ähnlichen Spielen viele, die einfach drauf losbauen und sobald irgendwie mal ein Krieg droht oder sowas, dann hören die halt wieder auf. Die wollen halt echt nur was aufbauen. Die wollen gar nicht so in die Tiefe einsteigen. Und ich glaube, das unterscheidet beide so ein bisschen. Ne?
Mhm. Und der Scope ist halt größer. Weil, ne, ich habe gesagt, die Karibik ist riesig, über 60 Städte. Daniel, wie macht ihr das denn, wenn ihr so ein Spiel entwickelt und sagt, natürlich, wenn da jemand reinkommt, also so jetzt, wenn ich jetzt das Spiel anfange, dann ist ja das Allerwichtigste bei so einer Handelssimulation oder bei allem, was sich halt mit Waren und Kreisläufen und so beschäftigt, Informationsvermittlung. Also das Spiel muss mir ja alles, 1000 Sachen vermitteln, die ich da wissen und verstehen muss. Wie macht man das denn als Entwickler? Weil ihr könnt natürlich nicht 10 Millionen Icons einbauen für alles oder so, um die Leute nicht völlig zu überfluten. Aber gleichzeitig kann man nicht sagen, okay, wir machen halt nur ein völlig minimiertes Interface, weil dann versteht man es auch nicht. Also wie findet man denn da als Entwickler die richtige Balance sozusagen bei diesem bei dieser Information, die ich dem Spieler rüberbringen muss?
Naja, also grundsätzlich wollen wir natürlich auch so wenig wie möglich darstellen, weil wir natürlich wissen, dass das ist natürlich schwierig für die Leute, die neu reinkommen, und dass es halt nicht so, dass es halt nicht verwirrend ist. Was wir halt machen können natürlich ist, wir können natürlich die Städte alle getrennt betrachten, und man kann dann sagen, okay, man sieht eine Stadt. Und dann klicke ich einfach von weit entfernt zum Beispiel auf die Stadt drauf, dann öffnet sich so eine Stadtinfo und dann kann ich in der Stadtinfo sehen, wie zufrieden sind die Leute, was wird in der Stadt produziert. Ich kann auch von jeder Ware genau sehen, die Zahl, wie viel produziert wird. Also die Einheit bei uns ist Fass, dann heißt es zum Beispiel, jeden Tag wird 50 Fass Weizen produziert zum Beispiel. Dann kann ich dann gehe ich in die Handelstabelle, und das ist schon richtig eine Tabelle, weil da steht jetzt bei jeder Ware drin, wie viele Waren sind in der Stadt vorrätig, wie gut ist die Deckung, wie viel wird von der Ware pro Tag produziert, wie viel wird von der Ware pro Tag verbraucht in der Stadt von den Bewohnern und was ist der aktuelle Preis. Und dann sehen wir, das ist halt eben pro Stadt, aber natürlich ist klar, es gibt sehr viele Zahlen. Und wenn man, es ist tatsächlich, wir versuchen schon alles transparent zu machen, also dass alles, was irgendwie passiert, dass man das auch sehen kann, aber es ist schon richtig, wie Martin eben sagt, das ist natürlich alles nicht so offensichtlich, denn wir reden natürlich hier von sehr vielen Zahlen, die in der ganzen Welt halt erzeugt werden. Und da muss man natürlich dann auch mal sozusagen in die richtige Ansicht gehen, um das dann halt zu sehen. Also zum Beispiel, warum ist eine Ware in der Stadt jetzt billig und in einer anderen ist sie teuer? Das kriegt man schon raus, aber dazu muss man dann eben auf die richtigen Dialoge halt gehen.
Ja, also das ist schon so ein bisschen auch dieses Commitment vom Spieler, gerade auch bei solchen Spielen, zu sagen, ich will das wissen und ich will mir dieses Wissen halt aneignen und holen, ja, indem ich halt dann zum Beispiel schaue, wie du sagst, ne, was produziert eine Stadt oder was braucht auch eine Stadt, also wollen die jetzt, keine Ahnung, was man zu dem Zeitalter, wollen die jetzt Rum haben eigentlich da drüben in Havanna oder haben die zu viel Rum und wollen ihn verkaufen, also was genau muss ich denn jetzt hier tun oder was kann ich hier tun, um irgendwie reich zu werden, wie wir es alle wollen natürlich in so einem Spiel. Man muss schon dieses Commitment mitbringen, sich da reinlesen zu wollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man braucht auf jeden Fall, also erstmal braucht man natürlich diesen Spaß daran, günstig kaufen, teuer verkaufen, ne? Dieses Krämer, diese Krämerseele halt, ne? Eine Ware irgendwo, also da, wo sie produziert wird, ist klar, da ist sie günstig, denn dort ist sie im Überfluss vorhanden. Dann bringe ich die Ware irgendwo hin, wo ich weiß, sie wird nicht produziert, und dort kann ich sie auf jeden Fall verkaufen. Das ist gar nicht so kompliziert zu verstehen. Eine Ware, die in einer Stadt nicht produziert wird, und wenn die Stadt zum Beispiel 2000 Einwohner hat, natürlich wollen die alle rumtrinken und Bier und Weizen brauchen die auch. Das heißt, alles, was eine Stadt nicht produziert, das muss sie ja einkaufen. Das geht ja nicht anders. Die Frage ist nur, verkaufe ich die Ware oder ein anderer Händler? Wenn ich also regelmäßig dorthin fahre und die Stadt beliefere, dann bin ich eben der Händler. Und ein anderer Händler sagt dann, ja, das lohnt sich nicht, dahin zu fahren, denn die Stadt hat ja schon alles. Und deswegen kann man sich ja nachher so Handelsrouten einrichten, die das dann automatisch halt machen. Und dann ist das eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, ne? Also da, wo produziert wird, kauft man ein, und da, wo nicht produziert wird, verkauft man halt. Und die Leute, die das eben mögen, die, sag ich mal, die haben eben Spaß daran, diese, ja, halt zu sehen, wo eine, also, ja, das auszunutzen, die Situation, die dort gerade existiert. Ist da eine Seuche, ist da eine Hungersnot oder die Stadt ist gewachsen oder eine Stadt ist am Rande irgendwo und wird schlecht beliefert oder so. Und das zu erkennen oder Überproduktion zu erkennen, Unterversorgung zu erkennen und das dann eben auszunutzen, dann schnell da reinzuspringen und dann halt sofort als Feedback Geld zu verdienen, diese positive Feedback, das ist, glaube ich, was dann halt so Spaß macht.
Stellt ihr denn solche Sachen auch grafisch dar im Spiel? Also wenn es jetzt irgendwie, ich bin jetzt total, ne, also ein fiktives Beispiel, aber wenn jetzt eine Stadt unterversorgt ist mit Weizen, dass die Leute mit leeren Brotkörben durch die Straßen laufen, oder muss man sich da auch als Entwickler irgendwo so einen Cut setzen und sagen, hey, also alles so im Detail optisch tatsächlich als Feedback geben geht auch.
Ja, also das ist schon schwierig. Also da wir ja 25 Waren haben, wäre das sehr schwierig für jede Ware sich was zu überlegen. Also wir haben, ja. Es gibt so größere Anzeigen, wie zum Beispiel, wenn eine Stadt zum Beispiel eine Hungersnot hat oder wenn eine Ware im Überfluss ist. Diese Infos bekomme ich relativ schnell. Also Hungersnot zum Beispiel sehe ich durch ein Warnsignal direkt auf der Seekarte. Und dann Überproduktion oder sowas sehe ich dir gleich in der allerersten Info, wenn ich eine Stadt anklicke. Dann gibt es so eine kleine Zusammenfassung. Es gibt auch den Berater, der die eine oder andere Sache sagt. Der würde mich auch informieren, wenn zum Beispiel in einer meiner Städte eine Ware keinen Gewinn mehr abwirft oder eine Ware sehr knapp ist zum Beispiel. Das würde mir auch mein Berater sagen. Aber jetzt jede Sache grafisch an den Männchen anzeigen, wenn man bedenkt, dass man ja auch sehr häufig rausgezoomt spielt, weil man dann ja du hast ja schon gesagt, wir haben ja 60 Städte und um das ganze System, sagen wir mal, von mindestens, man hat schon immer so mit am Anfang mit 2, 3, 4, 5 Städten zu tun und nachher sind es vielleicht 20, 30 Städte. Um die alle so im Blick zu haben, zoomt man doch ein bisschen weiter raus und zoomt nur manchmal ran, zum Beispiel zum Bauen oder um sich mal was anzugucken. Und das wäre dann ja blöd, wenn man dann immer nah ranzoomen müsste, um zu sehen, ob man bei der Stadt was nicht in Ordnung ist. Man muss das eher so sehen, das ist ja eigentlich auch wie bei Anno, alle Waren werden ja benötigt, man muss ja alles bauen. Es geht ja eigentlich nicht darum zu überlegen, welche Ware fehlt, sondern es geht darum, dass man versucht, ein stabiles System, eine stabile Transportinfrastruktur zu schaffen und dass man dann einfach immer mal wieder reinguckt, ob noch alles in Ordnung ist oder ob man eine Ware vielleicht viel zu viel hat oder eine andere Ware viel zu wenig hat. Aber es ist ja nicht so, dass ich das jetzt sofort, jeden Fehler sofort erkennen muss. Also zumindest nicht im normalen Schwierigkeitsgrad. Es reicht ja, wenn man so alle paar Tage sozusagen nachguckt, ja, was ist mit der Ware los, was ist mit der los. Ach, jetzt gucke ich mir mal diese an, weil eine Überproduktion, die ich habe, die wird mich nicht gleich pleite machen. Und eine Unterproduktion wird auch nicht gleich eine Hungersnot auslösen. Es geht ja nur darum, dass man hat schon Zeit, das alles sich in Ruhe anzugucken und zu optimieren halt. Und wenn man halt, wer da jetzt ein bisschen fixer ist, ein bisschen fitter und mit den Zahlen besser jonglieren kann, der macht das halt ein bisschen schneller. Der spielt dann vielleicht auch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Aber auch jetzt ein ganz normaler Spieler, der kann sich das einfach in Ruhe alles angucken.
Wo du jetzt den Schwierigkeitsgrad erwähnst, wollte ich eigentlich was anderes fragen, aber jetzt sind wir beim Stichwort. Ihr habt auch einen Hardcore-Modus eingebaut, oder? Also so heißt der zumindest. Kannst du sagen, was der macht?
Ja, wir haben eine Pre-Order-Beta gemacht und da sind natürlich erfahrungsgemäß dann auch häufig halt so die alten Fans halt dabei und die haben sich halt beschwert, wieder mal, dass das Spiel einfacher ist, als es früher halt war, ne? Zum Beispiel als Baudreier 1 rauskam oder Patrizia 2, so vor 20 Jahren oder so, ne? Da waren die Spiele halt noch knackiger und so und da konnte man halt auch, wenn man Fehler gemacht hat, einfach pleite gehen und solche Sachen. Das geht jetzt auch immer noch, aber halt nicht mehr so leicht. Und wir haben jetzt so ein paar Hilfen drin. Sie zum Beispiel sagen, Achtung, diese Ware ist jetzt gerade teuer. Ne? Also wir haben so eine Art Preisanzeige, die mir einfach bei jeder Ware anzeigt, ob der Preis niedrig oder hoch ist. Und da zum Beispiel, das ist so eine Sache, da haben die Leute halt gesagt, früher musste man sich die Preise noch merken und selber sich überlegen, was ein hoher und schlechter Preis ist. Und jetzt schreibt ihr das ja bei jeder Ware mit dazu. Und das ist natürlich, für heute wäre das unvorstellbar. Wie kommt jemand auf die Idee, sich darüber zu beschweren? Aber die gibt eben Leute, die mögen das eben mit diesen Zahlen. Und die schreiben sich auch heute noch die Zahlen auf und die Preise und machen sich Tabellen, wie sie bei jeder Ware sozusagen den maximalen Gewinn rausziehen können. Und aber wir haben eben so ein paar Hilfen eingebaut, auch wenn man zum Beispiel Handelsrouten erstellt, dann muss ich nicht bei jeder Stadt zum Beispiel jetzt sagen, kaufen, das verkaufen, sondern es gibt auch so eine Standardtaste. Man kann auch einfach automatisch den Händler, den Konvoi eine Ware kaufen und verkaufen lassen und solche Sachen. Und wenn man aber Hardcore einstellt, dann hat man erstmal überall weniger Profit. Also dann sind die Preisgrenzen alle ein bisschen heftiger. Die Städte sind nicht, die Personen in den Städten sind nicht mehr so leicht zufrieden zu bringen, ne? Also die Fehler, die man macht, sind dann halt nicht mehr so verzeihlich. Und außerdem werden halt einige Automatiken einfach abgeschaltet. Das haben wir sozusagen gemacht, weil sozusagen die alten Hasen da, dass die halt dann das Spiel so spielen können halt wie früher.
Ja, aber wie cool ist es denn, dass es halt immer noch so diesen Nukleus gibt, der Hardcore-Community, die sagt, ich will hier mit Papier und Stift sitzen, wie der Kaufmann tatsächlich früher, bevor es eine IT gab, und das notieren, mir einen Plan machen. Das ist ja auch immer das Schöne, ne? Das ist ja auch das Schöne überhaupt an Spielen, an solchen Spielen. Ich will mir einen Plan machen und den dann in die Tat umsetzen und dann will ich das Geld klimpern hören. Wundervoll. Martin, wie viel Papiere und Stifte hast du verbraucht beim Testen?
Ich habe tatsächlich 3 Blätter hier mit Stift und so weiter. Da schreibe ich mir aber immer so Plus- und Minuspunkte drauf und natürlich ganz viele Pluspunkte, um Gottes Willen. Aber keine Preise. Ich habe mal überlegt, wann ich das letzte Mal gemacht habe, und ich musste sehr, 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 sehr weit in die Geschichte zurückgehen und bin tatsächlich bei Hanse gelandet. Das war nicht so mein Einstieg ins Kaiser vorher auch, aber da war ja weniger mit Preisen oder mehr mit Korn. Aber Hanse war tatsächlich so mein erstes Spiel, wo ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich das immer mit einem Kumpel gespielt habe und den wollte ich natürlich unbedingt bei den Pelzpreisen in Novgorod da ausstechen, und da habe ich sowas noch gemacht, aber seitdem lange, lange Jahre echt nicht mehr. Ich finde das auch hochinteressant. Ich frage mich natürlich, jetzt macht man diesen Aufwand für die ganz alten Hasen, aber wie ist es eigentlich mit Leuten, die dann neu in dieses Genre mal reinschnuppern wollen? Was wird halt für die getan? Und da finde ich es echt ein bisschen sperrig nach wie vor, da reinzukommen. Denn du hast ja vorhin ein bisschen erzählt, Daniel, diese Anzeigegeschichte. Also ich erwarte jetzt ja nicht, dass da hungernde Leute mit leeren Brotkörben rumlaufen und sagt dann, esst lieber Kuchen, sondern was mich so ein bisschen wundert, das war bei Railway Empire auch schon, dass zwar angezeigt wird in der Spielgrafik, was jetzt eine Stadt produziert, aber wenn die jetzt irgendwas dringend braucht, muss ich halt doch wieder, wenn ich jetzt nicht gerade auf das Warnzeichen gehe, doch wieder in diese Stadtansicht. Und dann werde ich, also in diese Tabellen oder in die Zahlendarstellung. Und das reißt mich halt jedes Mal raus aus diesem Karibikgefühl, was ihr ja sehr schön vermittelt durch diese tolle Karte, mit der ich da stufenlos raus und rein und die auch beschleunigt, wenn ich weit rauszoome. Das reißt mich jedes Mal so ein bisschen raus, wenn ich dann doch wieder in so eine Statistik rein muss. Und da frage ich mich, warum ist denn dieser Bedarf, wenn jetzt eine Stadt irgendwas ganz dringend braucht, warum gibt's da nicht auch einfach ein Icon eingeblendet, wie bei den Produktionsstätten?
Ja, ich weiß. Ja.
Und sowas würde ich mir halt wünschen, zumindest irgendwie als Option, was weiß ich halte die Tab-Taste gedrückt und dann sehe ich dann, okay, das und das brauchen die gerade am dringendsten. Also so ein bisschen dieses Vorselektieren bei all diesen ganzen Informationen, die da hin und her fliegen, ist natürlich klar, dass es drin sein muss, dass ich das auch sehen muss. Aber gerade wenn ich jetzt so wenig Ahnung, sage ich mal, habe von Wirtschaft, aber es interessiert mich, und wenn ich noch nie ein Port Royal gespielt habe, dann macht ihr es mir gerade so ein bisschen schwierig, anhand dieser ganzen Informationen die Wesentlichen rauszufiltern. Also diese grün-roten Marker, die du mir genannt hast, das hilft schon ungemein, das ist klar. Aber ich muss halt auch erst wieder mal dahin. Ich sehe also nicht mit einem Blick, okay, ich habe jetzt gerade ganz toll viele Pullover gekauft sozusagen oder Kleidung. Wer braucht denn die gerade? Wo kann ich jetzt den besten Profit machen? Ich muss halt da immer nachschauen, der hat gerade keine, der hat welche, der hat nicht. Und da muss ich so immer die einzelnen Städte durchschalten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieses Feeling, ich bin da mit Segelschiffen unterwegs, da drunter leide.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, also wir haben tatsächlich, ist das geplant, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du den Beta-Verlauf mitbekommen hast, man kann ja jetzt im Spiel die Alt-Taste drücken, ne? Und
genau,
dann werden so die Winde und sowas angezeigt. Genau, und diese Anzeige wollen wir die heftigsten Bedarfe auch einbauen. Das ist aber nicht so einfach, denn es kann wirklich sein, dass einer Stadt 10 Waren fehlen. Dass wirklich 10 Waren auf Null sind. Das ist halt möglich. Mhm. Und da müssen wir halt eben, da sind wir am Überlegen, was machen wir in so einer Situation, denn wir können ja nicht alle 10 anzeigen. Und das Problem ist, stell dir vor, also eine Stadt hat ja 25 Waren und du hast jetzt gerade, ich habe übrigens in meinem Spielstand auch aktuell die Situation, ich habe, um ein Lager leer zu räumen, habe ich 2000 Kleider aufgenommen in einem Konvoi. Ne? So, jetzt fahre ich mit 2000 Kleider rum und weiß nicht, wo ich die hinbringen soll. Das Problem ist jetzt nur, würde ich jetzt auf die Alt-Taste drücken und genauso wie du das jetzt gesagt hast, anzeigen, was eine Stadt braucht, dann könnte es sein, dass mir keine Stadt anzeigt, dass sie Kleider braucht, weil sie zum Beispiel Holz oder Weizen viel dringender brauchen. Und es ist halt echt schwierig. Und das Spiel, und man kann ja auch mit einem Konvoi mit 5 oder 10 Waren unterwegs sein. Das heißt, das Spiel kann auch nicht rausfinden, welche Ware du jetzt bräuchtest, also am besten wo abliefern könntest. Was wir machen könnten, wäre zum Beispiel, dass wir sagen, welcher Engpass macht den Einwohnern gerade am meisten zu schaffen? Also zum Beispiel
das meine ich, genau.
Aber das ist halt auch schwierig, weil dann würde ich mit meinen Kleidern eben tatsächlich auch niemanden finden. Und dann würde ich immer nur, würden mir die Städte immer nur die Waren anzeigen, die also die Grundwaren meistens. Ne? Wenn irgendwo Weizen fehlt, dann würde halt überall Weizen angezeigt werden. Und von daher ist diese Vorgehensweise eigentlich, funktioniert halt einfach nicht, weil dafür ist das System zu groß und die Waren zu viel. Ich glaube, man muss einfach immer davon ausgehen, alle Waren, die in einer Stadt nicht produziert werden, die braucht die Stadt auch. Ob sie jetzt 5 braucht oder 20 oder 50, das kann natürlich immer von der Simulation ja abhängen. Es ist ja, du musst dir vorstellen, da sind 200 Händler unterwegs, auch wenn du gar nichts machst, fahren da 200 Konvois rum. Und nehmen wir mal an, du siehst jetzt eine Stadt, die ist 3 Tage entfernt und die braucht dringend Weizen. Dann sagst du, super, ich fahre jetzt dahin. Aber bis du dorthin gefahren bist, kann es sein, das kannst du auch beobachten, dass 2 andere Konvois, Handelskonvois in dieser Stadt angelegt haben. Und bis du dann da bist, braucht die Stadt gar kein Weizen mehr. Und das macht das Ganze so ein bisschen beliebig und auch und zufällig. Dann zeigen wir was an und suggerieren dem User, dass es eine Hilfe ist, aber in Wirklichkeit verwirrt es nur noch mehr. Und dann finde ich, ist eigentlich der bessere Tipp, dass eine Stadt grundsätzlich alles braucht, außer das, was sie selber produziert. Und wenn du nachher wird das Spiel ja klar, am Anfang fährt man so ein bisschen rum und hofft, ja, kann ich jetzt mit meinen einzelnen Schiffen, dann mache ich ja den Handel manuell, das mache ich ja auch, das hast du ja auch gemacht, aber später wird das Spiel natürlich immer mehr, ich möchte natürlich später immer mehr die Geschäfte halt übernehmen. Das heißt, ich möchte andere Händler verdrängen und die verdränge ich am besten, indem ich vor denen irgendwo bin. Das heißt, ich muss meine Handelsflotte vergrößern und wenn ich 10 Konvois habe, dann kann ich natürlich dann will ich die nicht mehr manuell steuern und dann macht man ja Handelsrouten und dann wird das Spiel immer mehr zu so einer, dann baue ich so eine Transportinfrastruktur halt auf. Und da brauche ich mich dann auch nicht, und dann brauchst du dich auch gar nicht mehr fragen, was brauchen die einzelnen Städte, sondern du belieferst sie ja kontinuierlich. Das ist ja der Witz. Das heißt, du lieferst die Ware ja nicht, wenn sie extrem gebraucht wird, weil dann könnte es ja passieren, dass ein anderer Händler dir zuvorkommt, sondern du belieferst sie einfach immer, dass sie konstant versorgt sind. Dann machst du zwar weniger Gewinn, aber dafür machst du diese Gewinne halt immer und verdrängst die ganzen anderen Händler. Und schaffst es dann eben, dass eine Stadt dann plötzlich tatsächlich gar keine Ware mehr dringend benötigt, sondern eben alle Waren nur mittelstark benötigt.
Dann bist du aber auch schon weit drin im Spiel. Also ich habe einfach das Problem, also ich habe es jetzt weniger gehabt, weil ich die Serie auch einfach kenne und die Hintergründe, die da ablaufen. Ich habe aber einfach das Problem, dass jetzt Spieler, die, wie gesagt, wahnsinnig interessiert sind, diese Einstiegshürde oder an dieser Einstiegshürde schon schnell scheitern können, weil sie eben abgeschreckt werden. Also ich sag mal ganz provokant, jede Anzeige wäre gerade besser als gar keine. Also selbst wenn ich sehe, der ist 3 Tage weg und der braucht gerade Getreide und irgendjemand ist schneller, das ist vielleicht kurz frustrierend, aber ich weiß zumindest, woran es liegt. Ich war einfach zu langsam, aber ich habe die Info, pass mal auf, der da hinten braucht Getreide. Und ihr habt ja dieses sehr schöne System drin, dass ich anhand der Stadtgröße schon sehe, für die Kleinstädte ist erstmal alles wichtig und so weiter. Das ist ja gerade in der spanischen Kampagne auch schön gelöst, dass ich da wirklich das Gefühl habe, ich versorge die jetzt. Also ich mache nicht nur Geld, sondern ich bringe denen auch was Tolles, was sie brauchen können. Das ist ja ein sehr schöner Nebeneffekt auch. Und da wäre halt diese Anzeige schön, vielleicht von oben anfangen mit den wichtigsten Gütern von oben, dass ich da schon mal so einen Anhaltspunkt als Einsteiger in diese Spielwelt habe, dass ich einfach weiß, okay, die brauchen das und das und das kann ich meinetwegen später weglassen oder auch wie bei diesem Hardcore-Modus am Anfang zum Spielstart deaktivieren. Ich bin eh so ein großer Freund von Optionen. Lass die Spieler sich das doch so einstellen, wie sie gerne wollen. Das macht ihr ja in vielen Sachen. Ihr sagt ja, wir machen jetzt nur regionale Ressourcen. Ihr sagt ja, die und die Städte hast oder so und so viele Städte gibt es schon. Mach wenig, mach viel Piraten. Das ist ja alles schon toll gelöst. Ich finde auch diese Geschichte mit diesen Pen-and-Paper-Leuten klasse, dass die wirklich da auf Hardcore spielen können. Aber ich denke halt auch echt immer an die Leute, die nachkommen. Die anderen sterben ja irgendwann mal weg,
ja,
um es mal fies zu sagen. Oder werden kurzsichtig oder was weiß ich. Ja, die sind irgendwann weg vom Fenster und es kommen halt noch keine neuen dazu. Das finde ich halt wahnsinnig schade. Ihr habt da ja ein tolles System, ihr habt ja eine tolle Welt.
Ja, es ist jetzt nur konkret eben jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel kann man das eben sehen. Also jeder spielt das Spiel ein bisschen anders halt, ne? Und die Frage ist halt, wenn man jetzt natürlich eine ganz konkrete Frage stellt, dann können wir dazu natürlich was einbauen, das dann zu vereinfachen. Aber wir müssen das ja immer auch so einbauen, dass verschiedenste Spieler dann damit klarkommen. Also ich weiß nicht, wenn du, sag doch mal zum Beispiel ganz konkret, wenn wir jetzt den Bedarf anzeigen sollen, also wenn wir als, ich drücke auf Alt und wir wollen jetzt einfach bei jeder Stadt die wichtigsten Waren anzeigen, die fehlen. Und wir würden jetzt sagen, wir zeigen die vier Waren an, oder wir zeigen bis zu vier Waren an, die den stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit haben. Wäre das dann für dich eine richtige Lösung?
Ja, natürlich. Das ist doch super. Also ich meine, ihr habt ja jetzt bis zu 7 Icons unten drunter, unter dem Namen. Ja, also was produziert der? Daraus kann ich ja schon ableiten, okay, der braucht vielleicht Erz, weil er gerade irgendwie Luxuswaren, was weiß ich, produziert. Das kann ich ja schon so ein bisschen ableiten. Ist zwar auch ein bisschen um die Ecke gedacht, aber klar. Aber ja, wenn du 4 bis vielleicht auch 7 Waren hast, die am meisten bringen gerade. Ihr habt es ja in den Städten drin. Wenn ich jetzt eine Stadt anklicke, gerade am Anfang, da stehen, was weiß ich, 4 Güter. Und da steht ja auch, pass mal auf, wenn du die jetzt bringst, das wird dir die Stadt ewig danken. Also jetzt, ich meine nicht die Quest, sondern wirklich nur diese Stadtanzeige.
Ja.
Da muss ich gerade aber die halt pro Stadt
abbauen. Ja, das ist noch was anderes. Wenn du eine Stadt anklickst, dann wird dir angezeigt der mögliche Anbau und Abbau. Das heißt, die Stadt sagt dir dann, zum Beispiel in der Stadt kann man Weizen anbauen. Das heißt aber nichts.
Nee, ich meine rechts unten, nein, ich weiß, das steht ja oben. Nee, rechts unten hatte ich ja öfter mal die Anzeige, wo 4 Waren gezeigt werden, also fertig Waren, und da steht dann, pass mal auf, das braucht die Stadt gerade. Hat nichts mit der Produktion zu tun. Und diese Anzeige würde mir in der Stadt im Spielbildschirm schon echt helfen, weil ich nicht jedes Mal wieder in dieses Ding rein muss, sondern reinzoome.
Ja, du meinst, du willst es gleich auf der Seekarte sehen, unter dem Stadtnamen.
Ja, klar. Ja, oder oben drüber, weil da ja eh gerade schon die produzierten Sachen stehen. Das würde halt echt, also gerade Einsteigern, lass es nur für eine bestimmte Zeit machen oder wirklich nur als Easy-Modus oder wie auch immer, das würde echt enorm helfen. Und die Leute schalten es dir später ab, weil sie sagen, okay, ich habe es kapiert, ich weiß, wie das System funktioniert, jetzt schalte ich es ab, jetzt stehe ich auf eigenen Füßen. Konkretes Beispiel, wo wir es gerade echt erlebt haben, ist ein völlig anderes Genre, ist der Flight Simulator von Microsoft. War ja ewig lang eher so ein, ja, Freak-Produkt will ich jetzt nicht sagen, aber so für die Hardcore-Leute, weil man sich da echt reinfuchsen musste. Und die haben es jetzt geschafft, dass sie durch Einsteigerhilfen, durch, ich schalte alles Mögliche ab, ich lasse mir jeden Scheiß erklären, ich habe einen Landetunnel und so weiter, dass auch Leute, die mit dem Fliegen eigentlich nichts am Hut haben, jetzt plötzlich da rumfliegen und das toll finden und nach Sachen dazulernen wollen. Ja, also die kriegen nicht irgendwie so ein 200-Seiten-Handbuch hingeknallt und jetzt lernen fliegen oder stirb, sondern die wollen das selber, weil einfach diese Hilfen da sind. Und mit der Zeit können sie die abschalten. Die sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, wie ich lande, jetzt lerne ich mal, wie ich starte. Natürlich umgekehrt.
Aber ich habe den auch gespielt. Also ich meine, letztendlich wird niemand mit dem Ding fliegen, der nicht fliegen will. Und so ist es ja in unserem Spiel auch.
Ja, klar.
Aber ich meine, Tutorial zum Handel haben wir ja auch.
Ja, sicher. Also das hast du drin, aber ich bin so ein bisschen, also ich, wie gesagt, also ich persönlich jetzt nicht, aber ich kann mich ganz gut in Leute reinversetzen. Ich höre es auch halt immer wieder, wo die Leute sagen, wird mich schon interessieren, aber die Hürde am Anfang. Die kapieren halt die Regeln und wissen auch, was sie, also wie der Ablauf ist bei dem Tutorial, das erklärt ja auch schon viel. Aber so rauszukriegen, was du so sagst, pass mal auf, da hinten kann ich was hinbringen, das wird da gebraucht und ich muss mich aber beeilen, sonst ist der andere Händler zuerst. Was du jetzt zum Beispiel in deinem Guide, den wir jetzt ja exklusiv da haben, vielen Dank dafür, sehr gut beschreibst. So, was sind eigentlich die ersten Schritte? In welche Richtung sollte ich denn gehen? Das fehlt mir so ein bisschen. Ja? Also der Vizekönig gibt halt so grob die Richtung vor, gibt dir so ein paar Tipps und so weiter, was du ungefähr machen solltest. Aber dieses Gewinne erspähen, da kann ich jetzt was rausreißen. Das ist am Anfang für manche vielleicht eine Hürde. Und wenn das dann nicht am Anfang gleich klappt und sie vielleicht doch mal in die Miesen rutschen, das kann ja passieren, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Also das ist... Na, also ich muss euer Spiel eigentlich schon gut kennen oder eure Serie. Oder ich muss halt wirklich schon Wirtschaftssim-Profi sein. Oder was heißt Profi? Muss da schon ein gutes Händchen für haben. Und ihr schreckt halt, oder was heißt ihr? Das kann halt viele abschrecken, die gerne wollen, aber sich nicht trauen. Die ein bisschen mehr an die Hand genommen werden müssen. Und,
ja, man muss erstmal in dem Spiel, klar, man muss erstmal in dem Spiel durch Handel Geld verdienen. Ich würde halt so schnell wie möglich auf automatische Handelsrouten gehen, damit der Geldfluss sozusagen konstant ist. Und dann stellt man fest, oh verdammt, ich könnte doch viel mehr Weizen liefern. Und dann sagt man, ja, dann produziere ich den halt selber. Ne? Und so wird das dann ja immer größer. Dann stellt man fest, oh, jetzt wollen die Leute ja auch mehr Bier. Dann mache ich eine Bierproduktion. Und ehe man sich's versieht, hat man die Städte, die man so beliefert, merkt man, dass die einfach alle immer größer werden. Und dann sagt man sich, ja. Aber klar, das ist schon richtig. Es fängt natürlich erstmal mit dem Handel an. Ne?
Ja. Mhm. Ich finde aber ganz schön und sehr lobenswert übrigens auch, Daniel, an der heutigen Zeit ja, dass das Spiel ist ja nicht Fire and Forget. Das heißt, ihr veröffentlicht ja Port Royal 4, also hoffe ich, ihr veröffentlicht es ja nicht. Und dann vergesst ihr, dass es das jemals gab und macht Port Royal 5. Sondern wie du gerade ja auch gesagt hast, könnt ihr noch weiter Dinge ändern und einbauen, von denen ihr seht, dass sie sinnvoll wären, wie diese Bedarfsanzeige. Und das ist, also ich finde, das ist halt einfach auch was, wo wir dann auch tatsächlich als natürlich Spieletester und Redakteure auch immer mal wieder in so ein Spiel reingucken können. Nicht jede Woche, aber halt alle paar Monate vielleicht mal, und zu gucken, okay, was hat sich denn jetzt getan? Wie hat es sich denn jetzt weiterentwickelt? Und können jetzt vielleicht auch Leute, die wenig Vorerfahrung haben mit Wirtschaftssimulationen, da sich besser damit zurechtfinden und sich da besser reinfinden? Also insofern finde ich, das kann sich auch weiterentwickeln dann tatsächlich nach Release. Was jetzt allerdings noch ich noch fragen wollte tatsächlich, weil es die zweite Gretchenfrage ist in diesem ganzen Genre, ist Kampfsystem. Weil es ja bei jedem Spiel, das mit Aufbau oder Wirtschaft zu tun hat, diese zwei Lager gibt, die sich unerbietlich verachten, sozusagen gegenseitig. Nämlich das eine, das sagt, ich will meine Ruhe haben, ich will in Ruhe wirtschaften und aufbauen. Und das andere Lager, das sagt, bitte baut ein Kampfsystem mit ein, weil ich will halt auch kämpfen, logischerweise, und meine Konkurrenten irgendwie versenken und ihre Inseln oder beziehungsweise Städte, um bei Port Royal zu bleiben, erobern, um mich da wirklich zu expandieren und auszubreiten, aggressiv und kriegerisch. Auch das aus Entwicklersicht stelle ich mir ziemlich schwer vor, unter einen Hut zu bringen. Wie habt ihr das denn gemacht?
In dem ja, Fall? Also wir kennen das, genau wie du das gesagt hast, auch von unseren Fans halt. Es gibt halt welche, die möchten einfach nur aufbauen. Und es gibt andere, die wollen halt auch erobern. Also zum Beispiel ist es ja so, man kann in Port Royal zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer kleinen Nation zum Beispiel anfange, ich darf nicht in Städten anderer Nationen bauen. Das geht einfach nicht. Wenn ich also unbedingt in einer Stadt bauen möchte, dann müsste ich sie vorher annektieren oder erobern für meine Nation und sie dann vielleicht sogar bestenfalls selber verwalten. Das kann ich auch machen. Wenn es einen Krieg gibt und ich mir einen Kaperbrief geholt habe, dann kann ich mir so eine Stadt auch angreifen. Aber tatsächlich, und dann gibt es noch Piraten. Wir haben ganz viele historische und erfundene Piraten im Spiel drinnen. Und man kann aber tatsächlich das ganze Spiel spielen, ohne eine einzige Seeschlacht zu machen. Man kann aber auch das Spiel spielen und 50% der Zeit in Seeschlachten verbringen. Das kann man, das haben wir halt so gemacht, dass erstens mal kann man sich das einstellen, wenn man das Spiel startet, wie aggressiv man sozusagen die Gegner haben, die Feinde haben möchte. Und außerdem kann man sich im Spiel einfach auch aus Kämpfen raushalten. Wenn man nämlich gar keine Kampfschiffe besitzt, dann wird man meistens, dann wird man immer nur so ein bisschen geplündert. Also wir haben so ein sehr, sehr faires System. Wenn ich jetzt einen anderen Händler angreife, dann kann ich nicht seine Schiffe wegnehmen oder so, sondern dann bekomme ich sozusagen einen Wegzoll. Er gibt mir einen Teil seiner Waren. Und wenn ich überfallen werde, gebe ich einen Teil meiner Waren. Das ist sozusagen nach dem Prinzip, die Kuh, die ich melken möchte, die schlachte ich nicht. Und man möchte ja Gewinne machen, indem man andere plündert. Und deswegen kann man das Spiel auch komplett ohne Kanonen spielen. Sobald man natürlich seine Konvois mit Kanonen, also sobald man sich Schiffe holt, auf denen Kanonen drauf sind, dann brauche ich Kapitäne, denn die Schiffe haben Kommandopunkte und dann stelle ich mir Konvois zusammen und je erfahrener die Kapitäne sind, desto mehr Kommandopunkte haben sie auch und desto größer oder desto mehr Kampfschiffe kann ich mit meinem Konvoi aufnehmen. Und dann kann man schon richtig zünftige Seeschlachten machen. Aber bei unserem Spiel ist es jetzt ja so, Wir haben ja, also wenn ich jetzt kleinere Schiffe nehme, ich kann bis zu 8 Kampfschiffe in einen Konvoi aufnehmen. Und wenn ich jetzt mit denen in eine Seeschlacht reingehe und der andere hat vielleicht auch noch 8 Schiffe, dann wird das natürlich in Echtzeitkämpfen sehr schwierig, das zu steuern. Und deswegen hatten wir uns dann halt eben nachher für den rundenbasierten Kampf entschieden.
Ja, ja, das fand ich so verrückt, als es angekündigt wurde, weil es intuitiv für mich jetzt ganz persönlich nicht zueinander passt. Ich verstehe die Beweggründe komplett, aber eine Seeschlacht rundenbasiert hätte ich zumindest noch in keinem Spiel so erlebt, wie ich es, dass ich hier gespielt hätte. Martin, wie hast du das denn erlebt? Funktioniert das? Weil du bist ja auch ein großer Rundenstratege. Warst du nicht sogar bei unserem Podcast zu unserer großen Liebe-Rundenstrategie mit dabei? Ist es cool?
Nein. Oder? Nein. Weiß ich gar nicht.
Doch, wahrscheinlich schon. Denn der? Es kann auch Markus gewesen sein, ich verwechsel euch immer.
Ja, irgendwas mit Mar halt vorne, egal. Jetzt hast du nicht Marlies oder so zu mir.
Ja.
Nachdem du dich ja schon als mich ausgegeben hast im Heft neulich.
Das war ein Layout-Fehler. Wer uns zuhört und ihn findet im Heft und abfotografiert, gewinnt einen Preis. Und okay. Mir eine E-Mail schickt mit diesem Foto, nicht die Mail von Martin, die ich bekommen habe, sondern fotografiert da, wo mein Name, Martin Deppel, ich gebe mich für Martin Deppel aus, sucht das im Heft, fotografiert es und schickt es an micha@gamestar.de, dann schicke ich was zurück. Mal gucken, was es ist. Aber es ist vielleicht was Gutes.
Genau, vielleicht was Gutes. Nee, ernsthaft, ich finde das System echt gut. Ich bin am Anfang so ein bisschen auf die Nase gefallen, deswegen auch so dieser Einsteigerhinweis gerade. Ich war natürlich total sparsam und habe mir ganz am Anfang keinen Kapitän geholt. So, und das hat sich dann natürlich bitter gerecht, als erst in der spanischen Kampagne da dieser Hawkins aufgetaucht ist und ich dann auch schon ganz stolz Kriegsschiffe produziert habe und der König gibt mir ja noch eine Kriegsgaleone und so weiter. Und da wollte ich stolz in die Richtung dieses Piraten segeln und dann sagt er so, keine Kommandopunkte. Weil mein Kapitän, den ich schnell geholt habe, natürlich die absolute Lusche war und erst so auf Handelsreise gehen musste, um ein bisschen was zu lernen, also wo das gute und böse Ende von der Kanone ist und so weiter, bis ich dann irgendwann das Ende mal nachgeholt habe. Also auch da der Hinweis, Leute, holt euch gleich einen Kapitän, auch wenn er euch 50 Dublonen am Tag kostet, das lohnt sich. Der wird dann einfach besser und dann habt ihr irgendwann Kriegsschiffe unter seinem Kommando. So, ja. Die Schlachten selber finde ich wirklich gut. Allein schon dieses Grundsystem mit, ich kann Breitseite Steuerbord und Backbord abgeben. Also ich muss immer versuchen, dass ich so ziehe, dass ich 2 Schiffe des Gegners behaken kann, also mich irgendwie dazwischen mogeln oder noch so drehen, dass ich da beide erwische. Das ist schon mal ein schönes Prinzip. Ich kann nach wie vor entern. Also die Sachen, die ich vorher machen konnte, sind auch wieder drin. Und es kommen noch so Spezialtaktiken dazu. Die setzen sich halt einmal zusammen aus der Konstellation der Schiffe, die ich habe. Also eine Kriegsgaleone kann solche andere Schiffe wegschieben sozusagen. Eine normale Galeone, die kann Sprenggranaten verschießen, die also so einen Flächenschaden machen, solche Geschichten. Und die Kapitäne bringen auch nochmal Vorteile mit. Die können irgendwie Schiffe reparieren im Kampf oder eine Rauchwolke legen und das Schiff dann quasi für eine Runde da in Sicherheit bringen. Es gibt sogar so einen Riesenkraken, der so ein Schiff dann malträtiert und eine Runde festhält. Die sind aber alle zwar stark, aber nicht übermächtig. Die haben einen Cooldown und dadurch muss ich sehr genau überlegen, wann setze ich das Ding denn jetzt ein und welche Schiffe kombiniere ich vorher. Ich muss, um diese Taktiken für die Kapitäne zu kriegen, muss ich auch vorher Quests erledigen, um die überhaupt zu stapeln sozusagen und bei einer großen Schlacht dann auch einzusetzen. Und das zeigt schon sehr viel, dass mir das total gefällt, so wie ich gerade rede. Also das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Also ich mochte die alten Echtzeit-Dinger auch, aber das war halt auch mal so ein bisschen langatmig manchmal, ja, weil ich da wieder so ein bisschen Schaden mache und dann muss ich wieder wenden und den nochmal umkreisen und das konnte dann irgendwann auch so ein bisschen ausufern und hier weiß ich, kommt zack, zack, zack und das klappt echt ordentlich.
Ja, ja, man merkt tatsächlich die Begeisterung. Also ist es vielleicht gar nicht so schwer, Wirtschaftssimulationen und Kampfsystemen dann doch sinnig zu verbinden, so dass es dann beides irgendwie Spaß macht und beides sinnvoll ist. Warum habt ihr euch gegen Kämpfe an Land entschieden, Daniel? Wäre das einfach zu vieles gut?
Also Kämpfe an Land, das wäre auch noch möglich. Das sind wir noch am Überlegen. Das müsste natürlich dann auch nach so einem ähnlichen Prinzip ablaufen, also hexfeldbasiert. Und dann schiebt man so Einheiten rum. Mhm. Das kostet natürlich auch Zeit. Also im Moment ist es jetzt so, also für den Spieler halt Zeit. Im Moment ist es halt so, man belagert eine Stadt. Und wenn die Schiffe, die die Stadt belagern, nicht angegriffen werden, dann gibt die Stadt irgendwann auf und wechselt die Nation. Denn man will ja eigentlich sozusagen die Stadt dazu bewegen, sich der eigenen Nation zuzuwenden. Man möchte die Stadt ja nicht kaputt machen oder so. Das heißt, man möchte sie aushungern und sagen, hier, guckt mal an, eure Nation kümmert sich gar nicht um euch, kommt mal lieber zu uns, da geht's euch besser. Das ist so eher das Ziel. Wir wollen ja die Städte an sich nicht angreifen. Aber natürlich überlegen wir auch, man könnte das natürlich noch ausbauen und dann irgendwie sagen, eine Stadt hat auch ein Verteidigungspotenzial und Einheiten und solche Sachen, ne? Aber das macht das Ganze natürlich auch, vielleicht auch langwieriger, diesen ganzen Eroberungsprozess. Das müssen wir uns noch überlegen. Gleich mit den Usern zusammen, was die so für Ideen haben.
Mein Herz würdet ihr damit erwärmen, weil ich mochte es schon immer in einem Spiel, zum Beispiel in den alten Annos ja auch, wo man noch am Land kämpfen konnte, auch wenn es nie funktioniert hat, weil es immer furchtbare Systeme waren. Aber gerade wenn es dann rundenbasiert ist, kann ich mir das sogar dann übersichtlicher und motivierender vorstellen. Also ein User hast du schon, auch wenn ich es jetzt noch nicht wirklich groß gespielt habe, Port Royal 4, weil wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr unbedarft, was dieses Genre angeht. Aber ein User hast du schon, der es befürwortet. Zumindest. Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts. Wir reden schon sehr lange. Ein Thema habe ich aber trotzdem noch ein bisschen auf der Agenda, über das ich gerne reden wollen würde, weil wir haben vorhin auch drüber gesprochen, dass Handelsrouten automatisiert werden können im Spiel, damit man sich halt, okay, dann sagt man, okay, du Schiff da oder beziehungsweise du Konvoi bringst halt immer Weizen und Teddybären nach Havanna und ich kenne keine andere Stadt in der Karibik. Wie schafft man denn als Entwickler die richtige Balance zwischen Automatisierbarkeit, weil das heißt ja, man tut nichts, ja, also du stellst einfach die Dinge so ein, dass sie laufen, und tatsächlicher Beschäftigung dann noch, also dass man auch, wenn man Handelsrouten automatisiert und sagt, okay, das Imperium handelt von alleine, dass man dann trotzdem noch was Spannendes zu tun hat.
Ja, also es ist so, erstens mal muss man bei dem Automatisieren, man kann nicht einfach sagen, handelst jetzt zum Beispiel, jetzt mal, um mal mehr Stadtnamen zu sagen, handle jetzt zum Beispiel mal zwischen Port Royal, Santiago und Tortuga zum Beispiel. Ne? So, sagen wir mal so, du richtest die ein. Dann ist es nicht damit getan, dass du einfach sagst, die drei Städte und fertig. Sondern du musst bei jeder Stadt ja noch sagen, was der Konvoi machen soll. Da haben wir so eine Standardfunktion, dann sagst du natürlich, alles, was gekauft werden kann, das soll er kaufen. Alles, was verkauft werden kann, das soll er verkaufen. Und er soll auf seine Preise selber achten. So, das ist das eine. Jetzt kann ich den losschicken und jetzt handelt der. Jetzt werde ich aber eben sehen, naja gut, der Konvoi nimmt jetzt halt ein bisschen was mit, so 20 Weizen, und verkauft das da. Und dann stelle ich fest, wenn der nach Tortuga ankommt, hat er schon gar keinen Weizen mehr, weil er das schon in Santiago verkauft hat. Und dann gehe ich eben hin und produziere eine neue Ware in einer der Städte oder erhöhe die Produktion einer bestehenden Ware. Und schon muss ich meine Handelsroute wieder anpassen, weil ich ja, weil jetzt zum Beispiel die Handelsroute, also die eine neue Ware dazugekommen ist, dann muss ich das der Handelsroute natürlich mitteilen. Und ich muss vielleicht noch die Anzahl der Schiffe oft erhöhen in der Handelsroute. Also ich kann die Anzahl der Konvois erhöhen oder ich kann auf den einzelnen Konvois, die Handelsroute verwenden, kann ich die Anzahl der Schiffe erhöhen. Also einfach die Kapazität erhöhen, damit einfach mehr gehandelt werden kann. Das ist mal das eine. Dann kann ich aber zum Beispiel auch in Städte reingucken und feststellen, oh, diese Stadt hat überhaupt kein Bier. Keine meiner Städte hier haben Bier. Dann muss ich also eine weitere Handelsroute einrichten, die mir irgendwo Bier her besorgt, zum Beispiel. Oder das von mir aus von Hand machen. Und und wenn man dann halt irgendwann mit 10, 15, 20 Städten hat, handelt und sich dann halt solche Routen einrichtet, dann hat man halt eben die ganze Zeit zu tun und irgendwas, um eine Handelsroute zu verbessern, zu optimieren, den Konvoi zu verbessern, neue Städte hinzuzufügen, neue Handelslizenzen zu machen, neue Handelsrouten einzurichten, bei den Handelsrouten zum Beispiel die Schiffe zu optimieren, ne? Also weil es gibt ja Schiffe, die fahren halt in Flachwasser halt sehr, sehr langsam, und dann gibt es Schiffe, die fahren auf der hohen See halt sehr schnell zum Beispiel. Ich kann dann sowas zum Beispiel optimieren, und ich kann überhaupt innerhalb einer Handelsroute auch die genauen Abfolge, also die genauen Schifffahrtsrouten halt einstellen. Denn wir haben ja Winde und Strömungen und Flachwasser, und das kann man ja, indem ich die Handelsrouten, die kann ich alle anzupfen und kann sozusagen den genauen Kurs vorgeben und dann versuchen, das zu optimieren. Also, und dann, das läuft ja so alles so bei, aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt ein Krieg oder ein Pirat ärgert mich und dann sage ich mir, okay, jetzt nehme ich einen Konvoi und mache jetzt Jagd auf den Piraten. Währenddessen laufen ja die Handelsrouten weiter und wenn ich mich jetzt irgendwie mal 10, 15 Minuten um einen Krieg oder einen Piraten gekümmert habe, dann gibt es wieder total viel, was ich halt wieder kontrollieren kann. Dann kann ich halt wieder meine Handelsrouten anschauen und sehen, ob die noch groß genug sind, ob die, dann schaue ich mir die Städte an und gucke, ob alle Waren auch da sind. Also ja, man fummelt halt die ganze Zeit an diesen Handelsrouten rum und optimiert an den Städten und so. Und das ist so dieser, ja, das ist halt so dieser, weil man, wir haben zwar diese Automatik bei den Handelsrouten, aber da das ja nur ein Teil des Spiels ist, ist das eher so, haben wir uns gedacht, ist das halt eher so was, dass der User sozusagen, da läuft halt im Hintergrund was, was ich optimieren kann, aber das generiert mir Geld und es sorgt dafür, dass halt die Leute zufrieden sind, damit ich eben andere Sachen machen kann. Also zum Beispiel, ich kann dann eben neue Betriebe produzieren, aber die Betriebe, aber die Produktion, also der Bau neuer Betriebe oder neue Schiffe braucht ja Rohstoffe. Und meine Handelsroute müssen dann halt eben auch dafür sorgen, dass diese Rohstoffe eben kommen und so, ne? Also man baut sich, also es ist halt ein Mix und man baut sich halt mit dieser Transportinfrastruktur halt einfach ein System, bei dem die Waren halt gut ausgeglichen werden, damit es einem eben die Möglichkeit gibt, eben diese ganzen anderen Sachen halt zu tun.
Ja, ein Schräubchenspiel, ja, wie man so schön sagt. Man kann immer etwas optimieren. Das ist schön, dass du das so sagst, weil das hat auch der Hans Schilcher uns gesagt, ehemaliger Gründer von Jowood, der auch am Industriegiganten damals mitgearbeitet hat und danach Gemeindevorstand wurde in Österreich. Also so viel zum Thema, man kann aus Wirtschaftssimulation nichts lernen. Nee, Quatsch. Aber der hat gesagt, dass der Erfolgsfaktor einer Wirtschaftssimulation ist die Unmöglichkeit, einen optimalen Zustand über längere Zeit zu halten. Also selbst wenn du was gebaut hast, ein System aufgebaut hast, wo du sagst, ja, passt doch, ne? Jetzt hier die Schiffe schippern ihre Waren, jetzt kann ich mich doch hier auf meinen Geldsack setzen und gucken, wie ich reicher werde, dass das einfach nicht für immer beibehalten werden kann. Weil irgendwas
ja, passiert. Weil was passiert, ja? Oder, und deshalb ist es ja so schön, eine Simulation zu machen, oder bei einer Simulation gibt es einfach keinen optimalen Zustand, den gibt es einfach nicht. Wenn du dich um 10 Städte kümmerst, dann stell dir vor, an einer anderen Stelle von der Karibik passiert ein Krieg oder irgendwie sonst was und jetzt fehlt denen dort irgendeine Ware und jetzt kommen Händler immer an und holen sich in meinem System sozusagen, also in meinem Kosmos, den ich mir so angucke, holen die sich zum Beispiel bei mir das Bier weg. Dann fehlen meinen Städten plötzlich das Bier. Und das sind halt so diese, in der Simulation ist halt, wenn ich an der einen Stelle was wegnehme, dann fehlt es dort eben und dann ist an der anderen Stelle mehr da. Und wenn du sagst, oh, ich habe zu wenig Bier und du erhöhst die Bierproduktion, dann brauchen deine ganzen Bierarbeiter eben alle anderen Waren auch und dann entziehst du sozusagen dem System alle anderen Waren und musst dann wieder mit einer anderen Ware gegensteuern. Das wiederum hat zur Folge, dass du wieder mit einer anderen Ware gegensteuern musst. Also es gibt einfach in unserem Spiel gar keinen optimalen Status. Der wäre dann erreicht, wenn du alle Städte annektieren würdest und sozusagen einmal optimal genau die richtige Anzahl aller Betriebe bauen könntest. Aber das gibt's halt nicht.
Aber bis das und vor allem bis ich alle Städte annektiert habe, dauert es auch eine Weile, paar Tage genau. Wahrscheinlich. Okay, ja, sehr schön. Das ist Port Royal 4 erschienen. Gestern, jetzt muss ich selber mir die Zeit richtig hindrehen im Kopf, weil wir nehmen das einen Tag vor dem Release auf, aber der Podcast erscheint einen Tag nach dem Release, deswegen bewegt man sich ja immer durch zwei Zeiten sozusagen. Habt ihr beiden noch letzte Worte, irgendwas, was ihr noch erwähnen möchtet insgesamt zu diesem Komplex? Vielleicht Martin, du zuerst?
Ich bin noch geschockt von dem Gedanken, eine Stadt ohne Bier zu haben. Das ist gerade, das was mich sehr beschäftigt. Nein, nö. Habe ich noch irgendwas? Ich überlege gerade. Nein, wir haben das jetzt sehr, sehr ausführlich alles diskutiert. Ich habe auch so ein paar neue Gedankengänge dadurch. Ich finde es sehr interessant, auch einfach die Entwicklersicht zu hören, warum Sachen im Spiel so sind, wie sie sind.
Ja.
Ich habe vielleicht auch ein paar Denkanstöße gegeben. Ich sehe halt, wie gesagt, immer so ein bisschen auch die Einsteiger, weil ich natürlich auch will, dass Leute dieses Genre toll finden, weil ich es ja selber auch mag. Und deswegen will ich immer Leute da reinziehen. Und denen sagen, pass mal auf, spiel's einfach mal und guck dir das an und es ist gar nicht so schlimm, es beißt auch nicht und fuchst dich wohl immer so ein bisschen rein. Und das ist immer so mein Anliegen, auch, auch Spiele für Leute für Spiele zu begeistern, die ich selber mag. Vorhin habe ich es ja schon beim Flugsimulator probiert, aber den hast du jetzt schon selbst geflogen.
Genau. Wunderbar.
Dann, ja, ist es bei dann, dir? Hast du noch ein Thema? Also ich würde dann nur sagen, ja, also das Spiel sieht, wenn man jetzt so Screenshots anguckt und so, sieht das dann so locker flockig aus nach Karibikurlaub. Wer jetzt allerdings, da muss ich Martin dann eben zustimmen, wer das Spiel oder diese Art von Spiel noch nie gespielt hat, der wird erstmal denken, ach, mein du lieber Schwan, was muss ich denn jetzt hier alles machen? Aber Ruhe bewahren, es ist dann einfacher, als man denkt. Man merkt das dann in dem Moment, wenn man den Aha-Effekt hat und dann versteht, wie das alles funktioniert und dass es dann eben überhaupt nicht mehr kompliziert ist, sondern nur noch, sage ich mal, groß werden kann und natürlich komplex durch die ganzen Handelsrouten und so. Mein Tipp dazu, es geht bei dem Spiel einfach darum, günstig, kauft Waren günstig ein und verkauft sie teuer. Günstig ist, sind die Waren immer da, wo sie produziert werden, denn dort werden sie praktisch für den Export produziert. Und holt euch halt die Waren auf den Konvoi, bringt sie irgendwo anders hin und klappert einfach ein paar Städte ab. Also zum Beispiel, man holt sich 100 Fass Bier auf den Konvoi und jetzt fährt man einfach von einer Stadt zur nächsten und verkauft das Bier überall da, wo die, wo der Preis hoch ist. Und dann auf diese Weise macht man so seine ersten Gewinne und stellt euch dann frühzeitig auf Handelsrouten ein. Denn es geht darum, dass man durch Handel erstmal Geld verdient und dann in die Produktion einsteigt, dann immer mehr Konvois baut und immer größer wird, immer mehr produziert, immer mehr Städte hinzunimmt und schwuppdiwupp wird man immer und immer größer und irgendwann hat man so viel Kapazität, so viele Schiffe, dass man dann auch mal im Krieg mitmischen kann, sich gegen Piraten wehren kann oder auch mal ein Schiff für Entdeckungsfahrten und Schatzsuchen übrig hat und so. Und dazu noch ein Tipp. Wir haben diesmal das so gemacht, wir haben ein etwas ein vergnügliches Tutorial versucht zu machen. Das ist natürlich Tutorial ist für manche Leute immer eine Qual, können wir nichts dran ändern. Deshalb haben wir das jetzt aufgeteilt in 10 Mini-Tutorials, die wirklich sehr kurz sind. Und dann haben wir dann den lustigen Sammy und der erzählt halt so ein bisschen was, die ganzen Tipps zu bestimmten Bereichen. Es gibt zu jedem Bereich ein eigenes kleines Tutorial. Und wenn man alle Tutorials durchgespielt hat, was auch nicht so lange dauert, dann bekommt man zur Belohnung die Queen Anne. Das ist ein Bonusschiff. Das hat besondere Fähigkeiten in Seeschlachten. Und das kann man sich dann in jeder beliebigen Werft bauen lassen und das dann im Spiel verwenden. Und das Schiff ist sehr lustig und sieht witzig, ja, und sieht halt echt cool aus.
Ja, das ist doch dieses Kreuzfahrtschiff, oder, glaube ich? Das jedenfalls war das längste Schlusswort der GameStar Podcast-Geschichte. Vielen Dank, Daniel, dafür. Viel Erfolg auf jeden Fall mit Port Royal 4. Ich bin auch super gespannt, wie ihr das Spiel noch weiterentwickeln könnt und wollt dann vielleicht, was noch kommt an Features und an Sachen, die ihr noch reinpackt. Und wenn ihr danach, das ist vielleicht mein Schlusswort als allerletztes, wenn ihr danach überlegt und da sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll, das im Weltraum. Dann bin ich Feuer, noch mehr Feuer und Flamme, weil also nicht so wie die X-Serie, dass er auch selber fliegen kann und mit Wirtschaft und so, das ist dann schon wieder zu verwirrend. Wenn auch natürlich eine tolle Serie, geht nichts drüber, aber so ein Spiel wie Port Royal mit Planeten und in Space, so wie Darkstar One quasi, nur ohne selber das Raumschiff, sondern dann auch mit Runden kämpfen und boah, das ist meine Wunsch-Wirtschaftssimulation. Du schüttelst jetzt wahrscheinlich den Kopf und sagst, oh mein Gott, wem soll ich das verkaufen? Aber so ist das im GameStar Podcast. Wir sind Visionäre. Hier. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Martin, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.